Jetzt ist wieder die Frage, ob das Mikro so steht, dass die letzte Reihe was versteht. Okay, also. Dann komme ich zu unserem dritten Punkt, der sich um das Thema Bevölkerung und Überbevölkerung im globalisierten Kapitalismus dreht. Ich lese jetzt kein Zitat mehr vor, will mich aber auf diese Gedanken beziehen, die ankommen und sagen, es ist doch die Globalisierung, an der das liegt, das Elend Afrikas letztlich. Die das also besprechen wie Schicksal, wie griechische Tragödie. Kann man ja jetzt auch mal sagen, diese Idee von es ist Schicksal, die stimmt doch nicht. Es ist doch auch nicht so, dass man sagen könnte, es ist einfach so, dass die Nationen den Standortentscheidungen der globalen Konzerne ausgeliefert sind. Ja, die werden verglichen in den Standortentscheidungen. Aber dazu gehört ja die andere Seite. Und sie lassen sich auch als Standorte vergleichen. Es ist doch so, dass die großen Industrienationen überhaupt erst zu diesem Vergleich eingeladen haben. Dass da also ein politisches Subjekt dahinter steht. Die großen Industrienationen, die sind die Aktivisten des freien Welthandels. Die haben alle Schranken fürs internationale Kapital wegfallen lassen. Warum haben die das gemacht? Ja, weil sie ihren heimischen Firmen die Märkte, die Ressourcen und die Arbeitskräfte der ganzen Welt erschließen wollten. Die wollten denen die ganze Welt für ihr Wachstum verfügbar machen. Und sind selbstredend davon ausgegangen, dass sie in dieser internationalen Konkurrenz die Sieger sein werden. Und umgekehrt, wenn man die heimischen Märkte der Industrienationen betrachtet, wollten die großen Nationen auch, dass sie nicht bloß die Anlagesphäre für ihre heimischen Unternehmer sind, sondern die wollten auch, dass die ganze Welt sich bei ihnen anlegt. Die wollten für den heimischen Wachstum, für das heimische Wachstum, den globalen Reichtum nutzen. Das ist der Anspruch der Staaten, die auch Weltwirtschaftsmächte heißen. Das sind die, die die Regeln des weltweiten Vergleichs organisieren. Und es sind auch die Nationen, die den Vorteil davon haben. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die kleinen Nationen, die bloß die Objekte sind und das zu ihrem Schaden. Wenn sich jetzt die Weltwirtschaftsmächte, wie die europäischen Staaten zum Beispiel, sich darum bemühen, sich dem internationalen Kapital als eine spitzenmäßige Anlagesphäre zu präsentieren, kommt es neben anderem auch darauf an, dass sie ihre Bevölkerung als menschlichen Standortfaktor benutzen können. Dafür ist eine taugliche Arbeitermannschaft nützlich. Dafür braucht es eine Ausbildung. Es braucht das richtige Maß an Fachkräften auf jeder Qualifikationsstufe. Und es braucht sogar eine gewisse Zahl an überzähligen Arbeitskräften. Das geht durchaus in Ordnung ökonomisch gesehen. Denn die sind nötig für konjunkturelle Spitzenzeiten und einen zusätzlichen Bedarf. Und sie sind gut für den Druck aufs Lohnniveau.
Also nur in entwickelten Gesellschaften.
Genau davon rede ich gerade. Aber, und bei den anderen wäre es übrigens auch so, bloß sie haben es nicht. Aber mehr als ein paar Prozent an Arbeitslosen geht nicht in Ordnung. Da wird es zum Problem. Weil es ist doch auch klar, die Bevölkerung, die ist doch das Material des Wachstums. Die soll doch komplett möglichst benutzt werden von den kapitalistischen Unternehmen. Das ist das Ideal. Denn wenn möglichst viel gearbeitet wird, wenn möglichst viel Geld verdient wird, wenn möglichst viel Steuern gezahlt werden, dann blüht doch die Nation, dann blüht das Kapital und daran hängt auch das Leben vom Proletariat und der Stand von den Sozialkassen. Deshalb sind zu viele Arbeitslose ein Unglück für eine Nation. Die tragen erstmal nichts zum Wachstum bei, sie zahlen keine Steuern und auf der anderen Seite verursachen sie auch noch Kosten für den sozialen Unterhalt und am Ende werden sie auch irgendwann noch aufsässig. Und das würde die Standortqualität ganz entscheidend schädigen. Denn die Staaten konkurrieren doch auch darum, dass sie ein funktionierender Anlageplatz sind. Also das Kapital sich die Wälder nach betrachtet, wo kann man sicher davon ausgehen, dass die Benutzung der Arbeiterklasse widerstandslos abläuft. Dazu gehört eben auch ein funktionierender Sozialstaat und dass man sicher davon ausgehen kann, dass es einen sozialen Frieden gibt, ohne Streik und Renitenzen. Da kommt jetzt noch ein zweiter Punkt ins Spiel, in der Hinsicht, dass die großen Staaten ihre Bevölkerung als menschliche Ressource betrachten. Da kommt nämlich noch rein ein zweiter Gedanke, der heißt, sie kümmern sich auch um ihre Bevölkerung in der Eigenschaft als ihr Volk. Was soll das heißen? Das Volk ist doch die Basis des Staates. Der Staat ist angewiesen auf die Gefolgschaft, auf das Mittun von den Leuten. Denn auf deren Willigkeit, auf deren Bereitschaft beruht doch der Dienst, den er von ihnen haben will. Das ist also die Grundlage überhaupt für den Reichtum jeder Nation, ein willfähriges Volk. Und dieser Grundlage weiß sich der Staat auch verpflichtet. Deshalb garantiert er seinem Volk die Lebensbedingungen. Mit einem Zusatz, wie auch immer die materiell definiert sein mögen. Der Staat will sich seine Basis sichern, weil sie seine Lebensgrundlage, weil sie das Mittel für den Reichtum der Nation ist. Und umgekehrt ist es so, dass er auch will, dass das Volk ihn, den Staat, als Autorität anerkennt. Er will, dass das Volk ihn als seine Existenzbedingung erkennt und akzeptiert. Das geht als Gesichtspunkt in die Arbeitsmarktpolitik ein. Ja, das ist der Gedanke, der Lohn soll für die Leute einen Lebensunterhalt abwerfen. Alle sollen dann am besten einen Lohn verdienen können, der soll ihr Lebensmittel sein. Wieder mit der Einschränkung. Was das heißt, definiert der Staat. Aber er will dem Prinzip nach seinen Einheimischen Arbeitsplätze als Existenzgrundlage zukommen lassen. Und das ist auch der Grund, warum es eine Sozialversicherung gibt. Weil er nämlich ja Kompensation leisten will für die ökonomische Sortierung, die das Kapital stattfinden lässt, wo es Arbeitslose gibt, die dann staatliche Unterstützung kriegen. Das lässt der Staat nicht ungebremst zu. Diese zwei Kriterien, die Bevölkerung als Standortwaffe. Ökonomisch muss sie tauglich sein für die Industrie, für die Unternehmer und der Staat will sie möglichst komplett ausnutzen, weil er eine ruhige, willige, positiv auf ihn bezogene Basis braucht. Diese Gesichtspunkte sind jetzt diejenigen, mit denen er seinen Arbeitsmarkt bewirtschaftet. Und zwar geht es dann so, dass nämlich alle global agierenden Weltwirtschaftsmächte ganz bedarfsweise einen Rückgriff auf die Weltbevölkerung nehmen. Dann, wenn ihnen spezielle Berufe fehlen, Fachkräfte, oder wenn es keine Knappheit an Arbeitern gibt, dann öffnen sie die Grenzen für Ausländer und laden sie ein, in ihren Ländern zu arbeiten. Heute ist es doch ganz ausdrücklich so, das Argument, Europa braucht wegen der Überalterung seiner Gesellschaft eine gesteuerte Zuwanderung, besonders Fachkräfte. Da wirbt man andere Leute ab und es hat eine schöne Logik, ja. Da greift man nämlich auf die Ausbildungsleistungen von anderen Nationen zurück und nutzt sie für sich, für Europa. Und dann gibt es sogar das, dass auch noch illegale Einwanderer willkommen sein können, jedenfalls in einem gewissen Maß, dass die geduldet werden. Weil das doch Leute sind, die absolut rechtlos sind. Absolut rechtlos heißt, die sind absolut erpressbar, die kann man rücksichtslos ausbeuten. Und deshalb sind sie aus diesem Grund sind sie für manche Wirtschaftszweige total interessant. Landwirtschaft mit ihren miesen Löhnen. Kann man hier im Knoblauchsland als illegaler Afrikaner für 1 Euro die Stunde arbeiten? Oder in Spanien, da lebt die ganze Landwirtschaft davon, dass die afrikanische Arbeitssklaven anstellen. Wenn aber kein Bedarf an Arbeitskräften da ist, dann werden die Grenzen geschlossen. Weil die Staaten sehen das nämlich so, beim Reinlassen von Arbeitskräften bedienen sie sich gern am Rest der Welt. Aber umgekehrt, der Weltbevölkerung erlauben, dass sie sich an Europa bedient, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die dürfen nicht rein, wenn sie wollen. Vorhin ist ja mal gesagt worden in einem der Zitate, auf die sich der Werner bezogen hat, dass Europa nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann, ja? Jetzt zeigt sich, dass das überhaupt gar keine Frage des Könnens ist. An der Einwanderungspolitik, die treiben, zeigt sich doch, dass die Aufnahme von Flüchtlingen überhaupt gar nicht ihr Zweck ist. Und an einem Zweck, den man nicht hat, an dem kann man auch nicht scheitern. Das ist eine absolut beschönigende Beschreibung der Lage, wenn man sagt, wir können nicht. Die europäische Benutzung der Weltbevölkerung, die folgt tatsächlich ganz anderen Kriterien. Und das Kriterium heißt Nützlichkeit. Was nützen die uns, was nützen die unserer Wirtschaft? Die eigene Bevölkerung am besten zu 100% benutzen. Und die Überschüssigen, diejenigen, die vom weltweiten Kapital rausdefiniert worden sind, die nicht gebraucht werden, die woanders verkommen lassen. Das ist das Prinzip der europäischen Einwanderungspolitik. Nach innen erlaubt man dem Kapital, seine harten Maßstäbe anzulegen, also Lohn nur zu zahlen, wenn er rentabel ist. Das Kapital darf nach innen die Einheimischen als ökonomische Manövriermasse behandeln, also nur benutzen, wenn es sich fürs Kapital lohnt. Für den sozialen Ausgleich der negativen Folgen sorgt der Staat. Darüber haben wir gesprochen. Das ist die Sache, dass für den Staat die Einheimischen nicht einfach nur eine wirtschaftliche Manövriermasse sind, sondern sein Volk, seine menschliche Grundlage, der er sich verpflichtet weiß. Aber der politische Standpunkt nach außen ist der, die überflüssige Menschheit des Auslands, die muss man daran hindern, auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu stören. Denn wer nicht Europäer ist, der ist für Europa nichts anderes und erklärtermaßen Manövriermasse. Ich hätte noch 2 Zusätze, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause, um zu fragen, ob es einen Diskussionsbedarf gibt.